Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. 4 Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
Hallo und herzlich willkommen zu Long Story Short. Und ja, falls ihr denkt, Günther klingt heute so euphorisch, es stimmt. Das hier ist eine Jubelfolge, eine Jubiläumsfolge, eine besondere Folge. Carla, warum denn eigentlich?
Happy Birthday, also vielleicht im Hintergrund, ihr müsst euch jetzt so ein bisschen vorstellen, wie Fanfaren klingen und Sektkorken in die Luft springen und man hört so Glitter auch fallen, ökologisch nachhaltiges. Mhm. Und tatsächlich, wir haben was zu feiern, einen großen Geburtstag.
Es ist eigentlich unglaublich und bei der Vorbereitung habe ich sowohl in meinem Gedächtnis als auch in meinen Archiven gekramt. Und kann es wirklich sein, Carla, dass wir 5 Jahre mit diesem Podcast online sind und dass wir über 100 Folgen und rechne mal bitte du zusammen, wie viele Bücher schon empfohlen haben? Es ist einfach nicht zu glauben.
Ich wüsste tatsächlich gerne, es ist mir leider, ich hatte vorab nicht die Zeit, um da mal nachzuzählen. Aber es müssen ja, also 700, 800, 900 Bücher müssen es ja sein, wenn wir jetzt 100 Folgen haben. Da haben wir mindestens jeweils 4 Bücher empfohlen. Oft hatten wir noch Gäste, die haben auch noch welche mitgebracht. Dann hatten wir Sonderfolgen. Dann hatten wir die Buchclub-Folgen, wo es auch immer noch mehr Bücher gab. Die Weihnachtsfolgen mit jeweils 10 Folgen mindestens. Also gehen wir mal aus, sagen wir mal, irgendwie 700, 800 Bücher werden es ungefähr sein. Und wenn ich, also für mich scheint das eine unfassbare Zahl an Büchern, die da tatsächlich, die wir gelesen, die wir besprochen haben, wo ihr vielleicht auch euch habt anstecken lassen. Und ja, für uns eine ganz, ganz große Ehre, weil muss man sagen, wir können das ja nur machen, weil ihr tatsächlich alle 2 Wochen downloadet, weil ihr zuhört, weil ihr uns bewertet. Und deswegen, ohne euch wären wir nicht hier. Vielen Dank.
Ganz, ganz großes Dankeschön, das stimmt. Sonst würde gar nichts gehen. Und wir freuen uns, dass wir diese 5 Jahre mit euch zusammen haben. Ganz kurz, bevor wir uns noch mehr unterhalten und so ein bisschen zurückgucken in die Geschichte von Long Story Short und uns gegenseitig Dinge fragen. Es wird zum Schluss von dieser Folge auch noch eine Überraschung geben. Ein, ja, Geschenk an euch für diese 5 Jahre. Ich glaube, Carla, mehr verraten wir gar nicht, oder?
Naja, also nicht, dass ihr so jetzt allzu arg gespannt seid. Es hat was mit Büchern zu tun, oder? Das kann man schon sagen.
Ja, genau. Vielleicht sogar mit Lieblingsbüchern von uns. Okay.
Vielleicht sogar mit Lieblingsbüchern, von denen wir einige an euch verschenken wollen. Aber dazu mehr am Schluss der Folge.
Ja, also Carla, ich erinnere mich noch genau vor 5 Jahren und mir kommt es immer noch komisch vor, dass das jetzt wirklich 5 Jahre sind, haben wir gemeinsam in München aufgenommen im Verlagsgebäude von Penguin Random House. Also da waren wir wirklich im Studio gesessen. Es gab auch eine Fotosession von uns beiden, wurde gemacht. Und das hat sich ja dann alles ziemlich schnell geändert.
Na, es musste sich ändern, ne? Uns kam wie anderen auch natürlich die Pandemie dazwischen. Vorher haben wir uns eigentlich immer regelmäßig in München getroffen. Und war ja auch einfach ein anderes Gefühl, finde ich, wenn man so nebeneinander sitzt. Wir hatten die Bücher auch neben uns liegen und auch die Gäste sind noch ins Studio gekommen. Und dann kam die Pandemie. Wir mussten uns relativ schnell, wie so viele, natürlich auch einfach umstellen und sagen, wie funktioniert das dann? Inzwischen nehmen wir natürlich auch mit einer Online-Software auf und mit einem Mikro. Wir sitzen uns gegenüber, aber nur via Bildschirm in München und Hamburg oder wo wir eben gerade sind. Ja, da hat sich ganz schön was getan. Wir sind vielleicht auf der einen Seite professioneller geworden, sicherlich, hoffentlich, vielleicht im Ton, vielleicht auch in den Empfehlungen der Büchern. Aber es hat sich ja ansonsten auch in uns, mit uns, auch literarisch was getan. Was hat sich denn bei dir in den letzten 5 Jahren verändert?
Sehr viel, also wirklich viel. Vielleicht, wenn ich so 2 Bereiche, 2 Kategorien da aufmache, also zunächst mal genau die literarische. Für mich war der Start von Long Story Short wirklich ganz wichtig und ganz toll, denn es hat mir so eine Regelmäßigkeit gegeben. Interessiert mich dann auch, wie das bei dir war, Carla, aber für mich als Freiberufler war vorher alles durcheinander, also Rezensionen, Moderationen, Texte, die ich geschrieben habe und ohne eine klare zeitliche Struktur. Und das war ganz toll, dass ich plötzlich also so dieses alle 2 Wochen treffen wir uns und alle zwei Wochen haben wir diese mindestens 4 Titel in Long Story Short. Also es hat für Regelmäßigkeit gesorgt, was für einen Freiberufler immer auch unglaublich erleichternd ist. Also das war ganz, ganz toll. Ein Jahr später kam dann bei mir auch noch die Radiosendung bei Ego FM dazu, die Buchhaltung. Und das hat dann auch wieder so eine Regelmäßigkeit gegeben. Also für mich hat wirklich das ganz stark mein freiberufliches Arbeiten strukturiert und verändert. Also das würde ich jetzt so im Beruflichen, im Literarischen sagen. Ist das bei dir ähnlich gelaufen?
Ja, also ich hatte ja eigentlich immer so eine Regelmäßigkeit, weil ich ja auch fast immer nebenbei sozusagen oder hauptberuflich noch was anderes gemacht habe, also in Verlagen gearbeitet habe oder inzwischen arbeite ich ja mache ich Kulturkommunikation, Literaturkommunikation und Wissenschaftskommunikation für eine PR-Agentur. Wir machen PR- und Digitalberatung und habe da auch ganz viel mit Kultur zu tun. Und das heißt also so die Jobs daneben haben sich immer geändert und dann finde ich das irgendwie schön, dass man auch da was Stabiles hat. Aber auf der anderen Seite ist das für mich ja auch ein eigenes Projekt. Also wir dürfen hier ja sozusagen, es gibt ja keine Beauftragung. Also wir kriegen von Random House, das muss man sagen, wir kriegen keinerlei Vorgaben, dass sie sagen, also hier im nächsten halben Jahr, das soll ein Spitzentitel werden, lest und besprecht die mal im Podcast. Das gibt's einfach nicht. Das gab's nie, von Anfang an nicht. Wir können uns das aus wirklich, ich glaube inzwischen sind es 48 Verlagshäuser, die der Gruppe unterstellen. Also da können wir uns das völlig frei aussuchen, auch mit wem wir in den Interviews sprechen. Das war immer völlig frei, wer welches Buch nimmt. Das empfand ich auf der einen Seite, wie du sagst, immer als ja regelmäßige, also es ist einfach, man freut sich auf was, aber auch als Freiheit. Ne? So, es gibt nicht wie bei der Moderation, wo man ja auch sehr gebunden ist inhaltlich, sondern wir können sagen, was wir wollen, wir können dafür lesen, was wir wollen, wir können die Specials aussuchen, wie wir wollen. Und das ist eine Freiheit, die sich bis heute gehalten hat, was natürlich auch, also das beweist ja auch ein Vertrauen uns gegenüber, auch dass wir nach 5 Jahren den immer noch machen, auch dem Interesse der Hörenden gegenüber. Deswegen, auch wie du sagst, sozusagen bei allem, was man vielleicht sonst an Unregelmäßigem hat. Und ich bin, glaube ich, wie du ein Mensch, wir brauchen das auch so ein bisschen, dass wir immer mehrere Sachen haben, dass wir die Moderationen haben, dass wir verschiedene Besprechungsmöglichkeiten haben, dass wir vielseitig unterwegs sind auf dem Kulturbereich, im Kulturbereich. Und dass das geblieben ist und ich hoffe, vielleicht auch noch für lange, viele Jahre bleibt, zieht sich schön durch. Ist eine schöne Beständigkeit für mich.
Auf jeden Fall. Und dann gibt's ja noch den zweiten Bereich, den privaten. Das kann jetzt vielleicht so ein bisschen hart klingen, aber natürlich hat sich da auch einiges getan. Ich nenne mal so wirkliche Einschnitte, angefangen bei kleinen Einschnitten. Die Haare sind natürlich viel grauer jetzt als vor 5 Jahren, das ist klar. Es sind in den 5 Jahren, sind aber auch zum Beispiel meine Eltern gestorben oder ich bin mal in den 5 Jahren von einer Bühne gefallen bei einer Moderation und lag dann im Krankenhaus. Also es sind wirklich krasse, schlimme Sachen passiert und ich habe gemerkt, dass das teilweise schon auch mein Leseverhalten verändert, also gerade in diesen Phasen, in denen eben irgendwas Dunkles war, da lese ich dann schon andere Bücher. Und dann habe ich, glaube ich, auch hier für Long Story Short andere Bücher gebraucht und rausgesucht. Und das fand ich auch eine sehr, sehr interessante Entwicklung, obwohl es ja eigentlich logisch ist, weil wir ja Literatur, glaube ich, immer nach unserem aktuellen Gefühlszustand raussuchen. Also war das bei dir auch so, dass du so Phasen hattest, wo du gemerkt hast, na jetzt läuft die Vorbereitung anders für eine Folge von Long Story Short?
Ich glaube, die Literatur, die mein Leben begleitet, wächst sozusagen immer mit mir mit. Und natürlich ist das dann in verschiedenen Phasen und in verschiedenen Momenten also auf der einen Seite braucht man andere Literatur. Literatur gibt zumindest mir ja auch wahnsinnig viel. Und auf der anderen Seite macht man natürlich aber auch einfach Entwicklungssprünge. Also, dass man sagt, natürlich, was man mit 16 gelesen hat, das passt jetzt halt einfach nicht mehr. Und wenn man dann nochmal reinguckt, sagt man, es war ein schöner Lebensabschnitt, aber irgendwie verbindet mich mit dieser Literatur nichts mehr. Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Und natürlich gilt es auch für die letzten 5 Jahre. Es wäre natürlich sehr, sehr spannend. Ich meine, wir sehen das nachher bei den Büchern, die wir nochmal mitgebracht haben. Und beim Durchgehen bei der Liste war natürlich auch vieles dabei, weiß ich nicht, wie ich die heute finden würde, aber sozusagen, die ich vielleicht heute nicht mehr auswählen würde als Lektüre, weil auch die eigene Lebenszeit spitzt sich zu. Ne? Man geht vielleicht dann doch noch mal ein bisschen achtsamer damit um. Wofür nimmt man sich Raum? Was ist einem auch gesellschaftlich vielleicht wichtig? Was braucht man da? Und das nehmen, das ist einfach nicht mehr wie im Überfluss. Also mit 16, mit 20, mit 25 habe ich einfach alles gelesen, was mir in die Finger kam. All die Leseexemplare, die ich damals bekommen habe, auch so Ende 20, wo ich ja auch noch im Fernsehen teilweise war. Ich habe wirklich, also ich habe Bücher gefressen wie ein Schweinedrescher. Und alles aber einfach. Und es hat wahnsinnig gut getan, mich so aufzuladen. Und heute bin ich da wesentlich fokussierter. Ich nehme mir sehr viel mehr Zeit für die Auswahl, weil ich eben sage, ich habe ein sehr erfülltes Leben, aber mein Herz und mein Kopf sozusagen, das soll wesentlich achtsamer gefüllt werden als noch vor 5 oder vor 10 Jahren.
Ja, also das kann ich total bestätigen. Das ist wirklich ähnlich bei mir gelaufen. Und gerade vielleicht, wenn man den Sprung noch weitermacht als die 5 Jahre, du hast ihn ja auch jetzt ein bisschen weitergezogen. Stimmt, also da war ich einfach über jedes Rezensionsexemplar total begeistert und wollte es unbedingt lesen, hab's dann auch. Stimmt, ich mache das auch. Ich wähle sorgsamer aus. Da hast du recht. Das ist irgendwie, hat sicher mit Alter zu tun, aber auch mit dem, was wir alles gelesen haben. Und kennst du das eigentlich auch? Das ist sicher in den 5 Jahren hat sich das noch verschärft bei mir. Es gibt schon auch Bücher, wenn ich so den Klappentext lese oder das Cover sehe und mir denke, nee, bitte nicht. Also davon habe ich jetzt so viele schon gelesen. Da kann ich mich natürlich auch täuschen. Das ist
Ach, vielleicht ist das einmal passiert.
Ja. Aber das gibt's schon auch, dass ich denke, nee, ich brauche mal wieder was ganz anderes.
Also es ist natürlich schwieriger und ich glaube, gerade BuchhändlerInnen werden das ja auch kennen, die ja auch jeden Tag mit so Massen an Büchern zu tun haben, dass einen ein Buch überrascht tatsächlich. Und das muss es ja auch gar nicht immer. Also es gibt ja, wir haben ja auch Vorlieben für eine bestimmte Form von Roman, für eine bestimmte Form von Krimi. Und wo wir sagen, oh, so wie ich mich damals gefühlt habe, so würde ich mich gerne wieder fühlen. Ich suche ein Buch, das genauso ist. Und ich finde es völlig, völlig berechtigt, dass es das gibt. Aber tatsächlich mit der Zeit sozusagen dieses Gefühl, dass man ein Buch aufschlägt und so nach 30 Seiten irgendwie denkt, da wird in mir gerade eine ganz neue Tür aufgemacht. Das wird natürlich seltener. Aber wie gesagt, ich kein Shaming an die AutorInnen. Also wir Menschen erleben und fühlen glücklicherweise vieles ähnlich. Und jedes Buch hat seine Berechtigung. Und dann kommt ja auch wieder ein Moment, wo man sagt, also ich weiß ja, ich habe ja alle, ich glaube 72 Krimis von Agatha Christie gelesen.
Wirklich? Boah.
Und ich würde jetzt mal behaupten, es gibt da durchaus die ein oder andere Ähnlichkeit. Und ich habe das, und trotzdem hat mir das alles Freude gemacht. Also von daher kein Shaming von ähnlichen Titeln, aber umso mehr freut man sich natürlich trotzdem mal, wenn man mal wieder überrascht wird. Mhm. Aber ich merkte auch so, als ich das durchgegangen bin, nochmal die letzten 5 Jahre und all die Bücherlisten, also so, ich könnte jetzt nicht mehr bei allen so richtig sagen, was passiert ist. Wie ist denn das bei dir? So, wie viele von den Büchern, die du liest, bleiben denn tatsächlich auch, also sowohl in deiner Wohnung als auch in deinem Kopf oder in deinem Herzen? Wie viele haben da wirklich was hinterlassen vielleicht?
Einige immer, das auf jeden Fall. Aber ich musste jetzt wirklich schmunzeln, weil mir ging es genauso bei diesem 5-Jahres-Rückblick und ins Archiv schauen, ins eigene. Ich dachte mir wirklich bei einigen Titeln, muss ich mir das Cover jetzt nochmal anschauen, weil mir jetzt so allein der Titel nichts mehr gesagt hat. Das hing vielleicht, wie du ja auch schon gesagt hast, mit der Zeit zusammen, mit der Phase, in der ich damals gerade war. Aber jetzt mal ganz konkret zu deiner Frage, wie viele bleiben hängen? Das sind natürlich schon auch einige. Ich würde sagen, vielleicht könnte ich das so dritteln. Ein Drittel, die rutschen so weg. Das ist so, ja, war ganz nett und habe ich gerne empfohlen, muss aber jetzt einfach nicht mehr für mich so ein wichtiger Titel sein. Dann so Mittelfeld, Bücher, bei denen ich mich sehr wohl erinnere, an so mindestens eine Grundstimmung, an einzelne Szenen, vielleicht an die Hauptfiguren. Und dann aber auch ein Drittel, die immer noch so eine Präsenz haben. Das habe ich jetzt wirklich gemerkt beim Zurückgucken. Und bei der Frage, was sind jetzt so meine Lieblingsbücher dieser 5 Jahre, da waren dann doch wesentlich mehr dabei als meine Top 5, auf die wir später nochmal zu sprechen kommen. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Also ich glaube, ein Drittel, ja, ich würde sagen, ein Drittel bleibt auf jeden Fall bei mir sehr haften. Und wenn ich jetzt noch genauer in mich reinfühle, dann wahrscheinlich von diesem Drittel nochmal ein Drittel und insgesamt vielleicht ein Zehntel der Bücher, die eine enorme Wirkung hatten und nach wie vor haben. Ja.
Kannst du ausmachen, woran das liegt? Also warum manche Bücher sozusagen, ich sage jetzt wie ein Cheeseburger oder sowas, ne? Also wo man einfach sagt, ich hatte einen tollen Tag mit denen, aber that's it. Und warum manche vielleicht Freunde fürs Leben bleiben?
Ich glaube schon, dass da was Besonderes drin steckt. Also vor allem natürlich die Sprache. Wenn mich die umhaut von Anfang an, dann kann das eben auch zeitlich länger in mir bleiben. Dann natürlich stark ein besonderes Drama, eine besondere Situation, in der die ProtagonistInnen steckten in diesem Buch. Also ich glaube, das kann alles Mögliche sein. Aber es muss, du hast schon recht, es gibt konkrete Anlässe und das wären schon die typischen Raster. Also Figuren, Sprache, Anlässe, vielleicht auch Bezüge zur Gegenwart, genau. Mhm. Also war ja jetzt in unseren 5 Jahren zum Beispiel Corona oder waren jetzt auch wieder immer wieder leider Kriege, Konflikte. Und da kann mich ein Buch dann schon auch noch mehr mitnehmen. Ja, das geht dir wahrscheinlich ähnlich.
Dürfen die Bücher dann auch sozusagen, weil hinter dir, wir nehmen immer auf, in einem von deinen vielen Bibliotheksräumen und also ähnlich vorstellbar eigentlich wie die Münchner Universitätsbibliothek. Genau. Und sind da dann wirklich alle Bücher drin oder wie gehst du praktisch mit denen um, die du schon gelesen hast? Dürfen auch welche weiterziehen? Was machst du damit?
Es müssen leider viele weiterziehen. Ich habe vor über 10 Jahren, als ich aus einer größeren Wohnung in eine kleine gezogen bin, habe ich so ein Schwur mit mir selbst ausgemacht und habe mir gesagt, du wirst nicht mehr Regale anbauen und vollstellen, als du jetzt hast. Also jetzt war damals dieser Zeitpunkt. Ich habe mich wirklich dran gehalten und ich bin stolz, dass ich sogar zum Beispiel die Ablagen auf den Regalen, wo man auch noch so Bücher reinschieben, pressen kann, die waren dann auch immer alle voll und ich habe es geschafft, irgendwann auch die leer zu räumen und mir vorzunehmen, bleibt leer. Genau, also deswegen müssen leider viele immer gehen. Ich kuratiere ständig mein Regal neu. Es ist übrigens von wegen Staatsbibliothek und so. es ist hauptsächlich eine Seitenwand vom Arbeitszimmer und dann gibt es noch so 2, 3 kleine Regale an anderen Stellen. Ja, aber da bewegt sich ständig was und das ist schwer. Das finde ich, manchmal stehe ich da stundenlang und da muss was raus. Also keine Chance, muss raus und ich muss diese Entscheidung wöchentlich treffen. Ich denke mal, das klappt bei dir nicht anders, oder? Also du würdest dich ja auf ganz Hamburg ausdehnen mit den Rezensionsexemplaren.
Genau, das Problem ist, ich lebe in einer Altbauwohnung und da ist das mit der Statik so eine Sache. Also ich hatte früher wirklich tausende Bücher. Und auch wie du sagst, irgendwo passte dann doch noch ein Regal hin und auch das wurde dann zweireihig vollgequetscht. Und mir hat das richtig viel Freude bereitet, weil das irgendwie so, ich sah damit auch all die Geschichten und all die Freunde und all das Wissen, die mich begleitet haben und die dann ja irgendwie, das war so ein Spiegel dessen, was ich in mir gefühlt habe und was ich erlebt habe damit. Und mit den Umzügen und auch grundsätzlich mit einer anderen Einstellung dem Besitz gegenüber fiel es mir dann immer leichter, mich zu trennen. Und inzwischen habe ich das überhaupt nicht mehr, einfach auch, weil ich die Bücher verschenke und deswegen weiß, also sie gehen ja nicht ins Altpapier, sondern andere Menschen freuen sich drüber. Und deswegen habe ich nur noch ein Regal mit Büchern, die ich behalte und ein Regal mit Büchern, die eben gerade reinkommen oder die ich für verschiedene Projekte brauche oder die ich übersetzt habe oder selbst geschrieben habe und das muss reichen. Und wie du sagst, das ist manchmal gar nicht so einfach, aber ich stelle doch fest, dass es mir immer leichter fällt, dann am Ende des Jahres loszulassen. Und man muss ja auch sagen, also das Buch an sich kann man sich ja jederzeit wieder besorgen in der Buchhandlung oder als E-Book. Das wäre ja überhaupt kein Problem. Was es für mich so schwer macht, sich davon zu trennen, ist dann eher, sind die Notizen, die drin sind und den Austausch, den ich mit dem Autor oder der Autorin hatte über diesen Inhalt. Und das macht es für mich so wertvoll. Das ist so das Einzige, was mich dann manchmal hadern lässt. Aber ich bin inzwischen ein großer Fan von Minimalismus geworden. Und inzwischen wäre das für mich einfach eine wahnsinnige Last, so viele Bücher in der Wohnung zu haben. So fällt mir das leichter. Und ich habe auch irgendwann verstanden, dass die Bücher ja in mir trotzdem bleiben, auch wenn sie weiterziehen. Und das, ja, also das, deswegen, aber trotzdem ist es, also manchmal ist es nicht einfach sozusagen, weil man manchmal so gefühlt diese Freundschaft zu dem Buch gleich mit weggibt. Aber so ist es ja eigentlich gar nicht. Mhm.
Ja, das hast du schön beschrieben. Was mich jetzt an deiner Darstellung noch konkret interessieren würde, also wenn du jetzt dieses Regal nimmst, von dem du gesprochen hast, bei dem du auch ständig ja aussortierst und einsortierst, nur so überschlagen, wie viele Bücher aus den letzten 5 Jahren haben es denn da rein geschafft? Oder umgekehrt gesehen, wie viele davon sind schon deutlich älter als 5 Jahre?
Also ich habe ja, genau deswegen bin ich an dieses Regal ja wieder gegangen, um auch mal zu sehen, wie viele aus dem Podcast sind da eigentlich drin und wie viele haben es geschafft, sozusagen immer jede Reinigungsaktion durchzuhalten. Und ich würde sagen, vielleicht so 50. Mhm. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz, ganz gute Zahl. Und kann ja natürlich dann wieder schwanken. Und natürlich irgendwie manchmal ärgert man sich auch, weil man irgendwie, dann ist man wieder in der Phase, wo man denkt, oh, damals hat mir doch gut gefallen und was hatte ich mir eigentlich noch notiert. Ja, mein Gott, irgendwie. Aber es ist schon viel aus dem Podcast. Und ich hätte vieles vielleicht auch nicht gelesen ohne den Podcast. Obwohl es ja eine freie Entscheidung ist, ne? Aber wir gehen dann doch nochmal mit einem anderen Blick, finde ich, durch die Programme. Und das ist ja sozusagen das, was dann oft nicht gesehen wird, die Arbeit dahinter, also dass man sich hinsetzt, dass man die Programme durchgeht, dass man mit Menschen aus den Verlagen spricht, dass man sich viel informiert über die AutorInnen, weil wir natürlich, oder ich, auch wenn es kitschig klingt, irgendwie schon finde, dass eine gewisse Verantwortung damit einhergeht, einen Inhalt zu empfehlen mit einer gewissen Reichweite. Ja, und das wird ja oft nicht gesehen, oder ich streife wahnsinnig gerne durch unabhängige lokale Buchhandlungen. Und guck da immer, es gibt ja viele BuchhändlerInnen, die so kleine Kästchen haben oder so kleine Schildchen, wo dann draufsteht, was deren aktuelle Lieblingsbücher sind. Und ich unterhalte mich oft mit denen. Und irgendwie zu gucken, so wie, was würden die mir jetzt empfehlen? Und wie gucken die auf die Literaturwelt oder auf manche Bücher und auf manche Themen? Wo holst du denn deine Empfehlungen her? Oder wie entscheidest du auch, was im Podcast landet?
Auch aus der Mischung, würde ich sagen. Und weil du gerade die Buchhandlungen erwähnt hast, ja, das passiert immer wieder. Es war auch in den letzten Wochen ein paar Mal so. Ich nenne mal konkrete Beispiele. Also das hat dann mir geholfen. Ich hatte 2 Moderationen in diesem Jahr schon in der Buchhandlung Lehmkuhl in München-Schwabing. Ist auch so ein Traditionshaus mitten an der Leopoldstraße. Die haben ein ganz tolles Programm. Tendenziell so ein bisschen anspruchsvoller vielleicht, aber da ist trotzdem alles drin. Und als ich dann die Moderation fertig hatte und wir noch so rumstanden nachher, habe ich nochmal mich umgeguckt und habe dann auch gesagt, oh, lasst mir einfach nochmal 10 Minuten Zeit, ich streife jetzt mal durch den Laden. Also das finde ich sehr interessant. Wie kuratieren jetzt wirklich ExpertInnen von den Buchhandlungen auch sowas? Was holen die sich raus? Da hole ich mir manchmal auch nochmal extra Anregungen oder auch Bestätigungen. Das ist ganz wichtig für mich. Und ja, wie du auch schon gesagt hast, die Verlagsprogramme, die sind einfach entscheidend. Ja, ich freue mich immer noch, wenn einige wenige per Post kommen, weil das dann so als Kontrast zum am Schirm lesen, aber alles andere natürlich schaue ich digital durch und das ist immer wieder eine Herausforderung, aus diesen ja wirklich Tausenden, zigtausenden die wenigen rauszusuchen, die dann die 4 Titel bei uns in Long Story Short werden. Also da.
Ja, aber pants down, weil du jetzt sagst, ein paar wenige noch gedruckt, das ist ja bei mir auch so. Also es ist, man merkt einfach, es ist ein riesiger Unterschied.
Ja.
Noch zu praktisch 5 Jahren. Mhm. Was ich auf der einen Seite, wenn es was natürlich die Ressourcen angeht, finde ich das gut. Und auch, dass man halt nicht mehr jedes Wochenende in der Postabholestelle steht und wirklich mit einem sehr mahnenden Blick angesehen wird. Das finde ich natürlich gut. Auf der anderen Seite vermisse ich es auch, weil, und das muss ich sagen, weiterhin, ich gebe es zu, Bücher, die gedruckt bei mir ankommen und manchmal auch ungefragt, weiterhin einfach sehr viel mehr und bessere Chancen haben, gelesen zu werden als digitale Leseexemplare. Ich finde es auch gut und damit lässt sich manchmal zum Beispiel jetzt für Moderationen, fordere ich dann doch nochmal ergänzend auch zum gedruckten nochmal ein digitales Exemplar an, weil ich damit anders arbeiten kann. Aber tatsächlich, also die Wahrscheinlichkeit, ich würde sagen, ist, also 80% höher, wenn ich das Buch gedruckt habe.
Ja, ja, same hier. Also es ist wirklich, ich versuche immer, ich mache dann so Versuche, die nicht klappen, dass ich auf meinem Desktop versuche, diese PDF-Dateien mit den ganzen vorab geschickten Dingern so hinzuschieben oder anders zu beschriften, dass es für mich attraktiver wird. Aber es nervt mich schon an. Oh Gott, da sind 15
schon
wieder.
Es sieht halt wie Arbeit aus. Es sieht wie Arbeit aus, oder? Und lesen fühlt sich aber für mich bis heute nicht, obwohl ich arbeite seit ich 15 bin. Da habe ich die ersten Rezensionen für die Zeitung geschrieben. Das ist jetzt 26 Jahre her. Arbeite ich mit Literatur. Und dann habe ich lange Zeit in den Verlagen gearbeitet. Ich hatte diverse Projekte. Also ich habe eigentlich mein Geld immer mit Literatur verdient. Und trotzdem fühlt sich das Lesen eines Buches für mich bis heute nicht wie, also sozusagen Arbeit an. Und das ist auch das ganz, ganz große Glück, weil es natürlich auch manchmal muss man wirklich sehr viel in kurzer Zeit lesen. Wenn man eine Moderation macht zum Beispiel, bereitet man sich ja nicht nur mit dem Buch vor, das es gerade vorzustellen gibt, sondern liest meistens das Gesamtwerk des Autors oder der Autorin. Also da ist wirklich, wirklich viel dahinter. Und aber dieses Gefühl, das ist jetzt Arbeit, das man vielleicht auch manchmal hat, irgendwie so Montag früh, weil man weiß, man muss irgendwie blöde Dinge erledigen. Mhm. Das hatte ich nie, glücklicherweise. Und auch bis heute ist sozusagen, ich bekomme ein Buch, ich habe so einen kleinen Pieks dann so im Herzen, so, ach schön, es ist wie so ein Stück Schokolade immer für mich, dass ich merke, Endorphine werden freigesetzt und ich sehe mich dann schon, wie ich an der Elbe sitze oder wie ich im Kaffee sitze oder wie ich auf dem Sofa sitze und das lese und es ist sofort so ein warmes Gefühl.
Genau, genau. Und da muss es einfach das Buch sein oder das die echte Vorschau, die man auch in der Hand halten kann. Und das macht alles für uns viel, viel leichter. Das geht mir auch so. Aber was heißt eigentlich, du stellst dir vor, wie du dann da sitzt? Also ich stelle mir am liebsten vor, dass ich liege. Also es ist am genialsten, finde ich immer. Also ich habe so zwei Sofagelegenheiten bei mir, die super geeignet sind. Und ich sehe also bei meiner Idealvorstellung, wenn das Buch kommt oder ich so das Paket in der Hand habe, dann sehe ich mich immer gleich schon liegen. Also liest du etwa mehr im Sitzen als im Liegen?
Daran merkt man, dass du keinen Hund hast. Würde ich im Liegen lesen, hätte sich das sehr, sehr schnell erledigt tatsächlich. Von daher, also ja, manchmal schon. Und da ich aber immer Notizzettel dabei und ich habe immer jede Menge Marker dabei und Stifte dabei, weil ich ja dann immer mit den Büchern arbeite. Und von daher muss es schon ein Ort sein, wo ich das dann auch alles bereit liegen habe, plus was zu trinken, plus dann auch noch irgendwie nett angerichtete Kalorien. Also ich mache es mir dann schon auch ein bisschen schön und schnuggelig im Idealfall. Ja, aber das war jetzt auch nochmal so ein Resümee, dass ich mir gedacht habe, ist eigentlich das wirklich großes Privileg, dass ich das bis heute so schön und so gut und irgendwie dann ja auch richtig, richtig anfühlt. Gibt's denn da aber auch aus jetzt nicht den letzten 5 Jahren oder aus deiner Erfahrung auch inzwischen Bücher und oder AutorInnen, wo du sagst, kannst du nichts mit anfangen, ist blöd gelaufen, hast du Genres, die du überhaupt nicht liest, AutorInnen einfach, die sich mit dir bei irgendeiner Lesung völlig, die sich mit dir verzürnt haben. Gibt's auch negative Erfahrungen?
Ganz selten. Also bei mir rattert's schon im Kopf und arbeitet. War das wirklich schon mal so, dass ich jemanden dann bewusst geblockt habe nach irgendeiner unschönen Erfahrung? Nee, glaube ich nicht, dass das so weit ging. Aber was es eher gibt, von daher ist deine Frage durchaus wichtig, so eine Sättigung. Das schließt sich ein bisschen an, vielleicht an das, was wir vorhin diskutiert haben. Also was wirklich manchmal bei mir, ich gelte immer noch so als Krimi- oder Thriller-Spezialist und manchmal verziehe ich da dann schon die Mundwinkel oder die Augenbrauen hoch, weil ich so denke, das war vor 10, 15 Jahren, da habe ich wirklich überwiegend Spannungsliteratur gelesen und da hat mich das auch meistens, wenn es gut geschrieben war, begeistert und das ist jetzt eher so ein Ding, wo ich manchmal das feststelle, was du angesprochen hast, dass ich so denke, oh nee, brauche ich jetzt einfach erstmal nicht. Ja, also ich lese deutlich weniger Spannungsliteratur als vor 5 oder 10 Jahren. Das hat viele Gründe, wahrscheinlich, weil ich damals 10 Jahre lang zu viel davon gelesen habe und einfach schon so vieles gelesen habe und dann oft denke, und wenn ich es mir nur einbilde, kenne ich doch schon, langweilt mich. Aber dazu kam einfach auch, und das hat sehr stark mit Long Story Short zu tun, dass ich andere Sachen bewusst gelesen habe. Und das war natürlich absolut auch dein Einfluss, dass ich gemerkt habe, oh, okay, Carla hat einen ganz anderen Ansatz als ich. Sie ist natürlich auch eine Frau. Sie liest nicht wie ein Mann und Männer lesen ja leider immer noch eher so engstirnig, so in ihrem Bereich. Und da habe ich mich wirklich gefordert gefühlt und motiviert gefühlt, das zu ändern. Ja, und dann war eine der Folgen weniger Spannungsliteratur, weniger männliche Autoren, die Thriller schreiben und einfach generell diversere AutorInnen, aber auch Themen. Also Dankeschön an dich.
Sehr, 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 sehr gerne. Dementsprechend, also ist ja bei mir auch so, dass sich das einfach verändert hat, dass man auf gewisse Dinge mehr achtet und versucht vielleicht auch vielfältiger zu lesen oder auch sagt, jetzt mal ganz gezielt ein Buch, das nicht sozusagen aus dieser weißen, privilegierten Sichtweise berichtet. Aber ich glaube, da ist bei uns beiden auch immer noch viel, viel Luft nach oben. Das muss man grundsätzlich sagen, immer wenn ihr da auch Empfehlungen habt oder wenn ihr vielleicht über was stolpert bei uns. Also gebt uns da gerne genauso Feedback, wie wenn euch was gefällt. Wir hatten mal einen Fall im Podcast, wo ich mal wegen irgendwas gesagt hatte, mein innerer Monk reagiert da drauf oder wird da getriggert. Und dann schrieb mir eine Hörerin, wahnsinnig ausführlich und nett, dass sie eben ein Fan ist des Podcasts und dass sie da so ein bisschen drüber gestolpert ist, weil eben eigentlich das, also mit, dass man mit Zwangserkrankungen und dem Wort Trigger nicht so leichtfertig vielleicht umgehen sollte. Und weil sie weiß, dass wir uns so viel Gedanken drüber machen, hat sie gedacht, vielleicht spricht sie das auch mal an, dass das ableistisch sein könnte oder dass man es einfach nicht so leichtfertig in einem Kontext verwenden sollte, der dazu nicht, der da nicht passend ist. Und das hat auch, also so eine kleine freundliche Nachricht wirklich, ne? Ich will die saß da bestimmt auch und hat sich gedacht, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Und Es gibt ja auch oft welche, die dann vielleicht in manchen Bereichen pumpig sind oder sowas, aber überhaupt nicht. Wir haben noch keine einzige, na doch, es gab mal eine, weil das wird gendern. Es gab mal eine Beschwerde, Mensch.
Ja, stimmt.
Aber mich hat es so gefreut, dass sich jemand so viel Zeit nimmt und wo man richtig merkte, das war so eine ganz durchdachte Rückmeldung in allen Bereichen, empathisch, respektvoll, klug. Also traut euch ruhig auch sowas zu schicken oder uns Buchtipps zu geben oder auf was hinzuweisen. Freuen wir uns bis heute sehr.
Genau, ihr könntet auch Carla zum Beispiel eine Frage stellen, die ich jetzt ihr stelle. Kann es sein, dass du inzwischen mehr Sachbücher vorstellst als vor 5 Jahren? Also das war jetzt so, als ich zurückgeblickt habe, so mein Eindruck, dass du ja, einfach mehr Non-Fiction vorstellst. Deckt sich das mit deiner Erinnerung?
Es ist spannend. Tatsächlich hatte ich das gar nicht so im Gefühl. Ich bin natürlich einfach sachlicher geworden. Günther, sagen wir, wie es ist.
Ja, genau.
Nee, also ich glaube, dass ich früher ganz viel gelesen habe und in erfundene oder in andere Welten abgetaucht bin, um das so als Abenteuer zu sehen und um möglichst viel aufzusaugen. So gern ich das heute auch noch mache, ist einfach ein ganz, ganz großes Interesse mit dazugekommen, die Welt zu verstehen, wie sie wirklich ist. Und da helfen mir Sachbücher, also Sachbücher und nicht Fachbücher, es ist ja manchmal, und dann ist es auch ein populäres Sachbuch, dass ich einfach versuche, viele Vorgänge in der Welt besser zu verstehen und auch meine eigene Rolle, die ich darin spielen könnte. Da, also das ist natürlich einfach dann ein Unterschied zu Belletristik, wo man eher, ja, sage ich jetzt mal, als Abenteurerin wirkt oder Teil einer Geschichte ist, die natürlich auch immer mit unserer Gesellschaft und unserer Welt zu tun hat. Aber ich finde, es ist nochmal ein anderer Blickwinkel. Und ein Sachbuch gibt mir, oder ich versuche, die Sachbücher rauszusuchen, die mir und vielleicht auch dann den Zuhörenden Möglichkeiten in die Hand geben, mit dieser mir oft sehr komplex und herausfordernd erscheinenden Welt besser umzugehen.
Ja, ist ein guter Punkt. Also ich merke da aber im Gegensatz dazu, dass ich, glaube ich, das eher intuitiv trenne. Also dass ich mich eher über so die Politik und die Gesellschaft, ich sag mal eher in journalistischen Formaten, die nicht jetzt Sachbücher sind, informiere. Also ich gucke dann eher aus der Mediathek zum Beispiel immer Dreisat Kulturzeit, was ich ein unglaublich gutes Magazin finde, was so über Literatur, Kunst hinausgeht und auch immer gesellschaftliche, politische Themen hat. Also das mache ich, glaube ich, eher, um mir die Informationen, die du aus Sachbüchern holst, zu holen oder dass ich eben entsprechende journalistische Formate hole. Ich habe manchmal bei Sachbüchern, die reizen mich, ich bestelle mir und kaufe mir auch oft welche und dann liegen sie hier und haben dann doch gegen die Romane keine Chance. Das ist auch total interessant.
Ja, und auch das ist ja so eine Phasengeschichte, ne? Also wie man das irgendwie so kann. Wie blicken wir denn eigentlich in die Zukunft? Also es hat sich ja ganz, ganz viel getan in den letzten 5 Jahren, nicht nur bei uns. Also auf der einen Seite wurden leider sehr, sehr viele Kulturräume gestrichen. Viel Feuilleton wurde weggekürzt, viele Leute in dem Bereich wurden entlassen. Es gibt ganz viele Veranstaltungen nicht mehr. Also ganz vieles, wo man einfach sieht, die Räume schrumpfen. Auf der anderen Seite ist natürlich, also auf Social Media hat das nochmal massiv explodiert. Bookstagram, BookTok. Absurd, was, also wie die Lesebegeisterung des Nachwuchses, ich und ich weiß, irgendwie viele KulturjournalistInnen machen sich auch darüber lustig und sind dann immer wieder ganz erstaunt, was da passiert. Also ich finde es großartig, wirklich. Das ist fantastisch, die Leidenschaft, die es da gibt, die Diskussionen, die da entstehen, wie auf Themen geblickt wird, wie sie es schaffen, Buchinhalte nochmal ganz anders zum Leben zu erwecken. Und das ist ja auf der einen Seite super, auf der anderen Seite immer, wenn wir abtauchen in Social Media, kostet uns das Lesezeit. Mhm. Wie siehst du denn das? Also auf der einen Seite natürlich die mediale Perspektive und auch ein Raum, wo wir früher öfter stattgefunden haben im klassischen Feuilleton. Da bricht vieles weg. Auf der anderen Seite Social Media, wo ich immer die tägliche Abwägung habe, sozusagen, ja, Social Media oder Lesen.
Genau.
Das ist ja was, also das musst du ja genauso treffen. Wie fühlst du dich da und was heißt das für uns in der Zukunft?
Mich überfordert das auch total immer wieder. Also, dass ich merke, ich möchte, ich will, ich muss unbedingt auch meine Buchthemen, auch meine Formate, auch unser Long Story Short, dann meine Radiosendung und meine Moderation. Ich möchte das auch über Social Media rausgeben. Also ich möchte auch, dass andere davon erfahren. Ich finde es wichtig, ich finde es schön, auch irgendwie das zu streuen. Und genau wie du sagst, dann stelle ich fest, ja, okay, hat mich wieder eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden gekostet und diese Zeit fehlt mir zum Lesen, zum Arbeiten, zum Rezensieren, zum Texten, zum Vorbereiten, zum Recherchieren. Und das ist eine unglaublich schwierige Frage. Ich nehme mir dann immer vor, irgendwelche Zeiten einzuhalten oder Tage. Du machst jetzt mal 3 Tage überhaupt kein Social Media oder so. Schwierig einzuhalten. Also das ist, glaube ich, für alle, auch für AutorInnen, kennst du ja auch, wenn du mit ihnen sprichst, die sagen auch, boah, jetzt muss ich auch noch Social Media ständig machen, hält mich vom Schreiben ab. Also da haben wir, glaube ich, alle noch so ein bisschen so eine Zusatzarbeit draufgeschultert bekommen auf unsere Schultern und auf unsere Rücken. Und ja, da hadere ich schon manchmal und ich mal mir manchmal aus, oh, wie schön wäre das, wenn das alles, wenn ich mich wirklich nur auf das Lesen und damit das Verarbeiten in verschiedensten medialen Formen konzentrieren könnte und nicht über die so viel Arbeit auch noch in dann die Vermarktung dessen stecken müsste. Also da hat sich in den letzten 5 Jahren viel getan. Carla, du warst ja schon vor 5 und vor 10 Jahren da viel, viel aktiver als ich. Bei mir kam jetzt in den letzten 5 Jahren Instagram dazu und das merke ich. Das kostet echt Zeit. Ja, ja. Und bei dir ist es ja schon, wenn ich das so beobachte, den 5-Jahres-Vergleich deutlich weniger geworden, oder?
Ja, es hat sich auf eine andere Ebene verschoben. Also ich berate ja auch zu Social Media und Kommunikationsthemen. Ich glaube, man muss halt sehr genau gucken, praktisch, wo fließt die Energie und wo fließen die Ressourcen hin und mit welchen Mitteln kann ich das erreichen, was einfach noch vor 5 oder vor 10 Jahren ging. Mhm. Und was möchte ich da machen? Und ich finde das völlig legitim, dann auch zu sagen, ich mache mal lieber erstmal vielleicht ein bisschen weniger oder eine Pause und guck mal wieder, mit was fühle ich mich wohl, was braucht Zeit, also sowohl privat als auch Berufsleben. Das ist ja auch oft in so einem Wellenverhältnis. Und dann verteilt sich das so ein bisschen auf die Kanäle und vieles findet dann doch auch im Hintergrund statt. Aber ich bin jetzt auch niemand, die dann jeden Tag ja sagen muss, also was gab's heute zum Mittagessen? Und dann muss man einfach gucken, genau, wo geht die Zeit hin, wo setzt man den Fokus drauf und was hat man wirklich zu sagen? Und ab einer gewissen Reichweite, und die war ja bei mir zwischenzeitlich doch sehr hoch im Vergleich, ist einfach nochmal ein ganz anderer Schwerpunkt auf allem, was du postest. Und damit dann umzugehen, das finde ich doch, oder für andere ist es keine große Sache. Für mich ist es wichtig, sich darüber Gedanken zu machen und eben dann Inhalte zu teilen, mit denen man auch leben kann und die man auch richtig findet und damit umzugehen und zu gucken, wie viel Zeit bleibt dann noch für die anderen Kanäle. Also jetzt gerade ist es ein bisschen weniger. Ich habe aber auch wieder einige Projekte, wo das dann mehr wird und dann ist das auch in Ordnung. Aber natürlich die Austarierung der eigenen Ressourcen, die bleibt natürlich bestehen und ich glaube, wir beide versuchen immer besser damit umzugehen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Und du hast ja schon das Thema Zukunft angesprochen. Und bevor wir zum finalen Teil und unseren Geschenken für euch kommen und unseren Lieblingsbüchern, würde mich noch interessieren, Carla, wie siehst du das generell mit dem Lesen und dem Buchmarkt? Also bei mir ist es auch so gemischt, wie du gesagt hast, ich beobachte mit großer Freude, mit welcher Begeisterung eben auf TikTok und anderswo junge Leute das Thema Buch raushauen und die Begeisterung wirklich, millionenfach teilen. Das finde ich super. Wenn ich selbst Moderationen habe und echtes Publikum da ist, bin ich auch immer wieder geflasht und freue mich und denke mir, ach, ist doch alles prima, die Begeisterung ist da und Literatur kann noch leben. Also da gibt es eine total positive Seite. Und dann gucke ich manchmal so auf die Statistik, ich kriege auch immer den Newsletter vom Börsenverein des Buchhandels und manchmal sind da dann schon Entwicklungen, bei denen ich mir denke, okay, wie wird es in 5 oder 10 Jahren sein? Wie geht's dir da?
Also ich glaube, gejammert wurde immer und natürlich stehen Bücher in einer viel höheren Konkurrenz inzwischen eben zum schon erwähnten Social Media, aber dieser Wunsch nach Geschichten, guck mal, wir arbeiten schon seit Jahrzehnten damit und trotzdem habe ich den weiterhin in mir. Ich möchte lesen, was andere erleben. Ich möchte lesen, wie sie auf die Welt blicken. Dieser Hunger, der wird immer bleiben und ich glaube, das ist auch bei allen anderen so. Und irgendwann ist man auch erschöpft von diesem ganz schnellen, höher, schneller, weiter auf Social Media und auf Netflix und Co. Und deswegen, ich werde immer ans Buch glauben, glaube ich. Das ist, vielleicht mag das manchmal zu optimistisch sein, aber ich bin davon nicht abzubringen. Also jetzt erstmal sozusagen auf die nächste Zeit gesehen, die ich absehen kann, wenn alles gut läuft, werde ich immer sehr, sehr gerne von Herzen ein Teil davon sein, auch etwas dafür zu tun, sozusagen.
Mhm. Sehr schöne Schlussworte zu diesem Thema. Sehe ich genauso, genau. Und da schließt sich auch der Kreis zu den 5 Jahren. Ich glaube, auch wenn es irgendwelche, keine Ahnung, wie man es nennen soll, Erschöpfungsphasen gibt, aber die Begeisterung, ja, die ist bei uns eindeutig noch da. Und es macht auch unglaublich Spaß, die Aufnahmen zu machen. Was auch Spaß gemacht hat, euch Geschenkpakete zusammenzustellen. Carla und ich haben nämlich jeweils unabhängig voneinander geguckt, was sind denn so, nehmen wir einfach mal 5 Bücher aus den 5 Jahren, die wir euch gerne schenken würden, weil sie uns auch immer noch gefallen, weil sie vielleicht sogar unsere Lieblingsbücher der 5 Jahre sind. Ja, und die könnt ihr gewinnen. Wie das dann läuft, sagen wir euch gleich. Carla, magst du mal beginnen?
Ja, also es ist, während du das gesagt hast, habe ich wieder so drauf geguckt und habe mir gedacht, oder hättest du nicht doch hier, also und wieder denke ich mir, wann ist jetzt die richtigen 5, hättest du nicht noch und die anderen Bücher sind doch eigentlich auch gut und also das werde ich, glaube ich, nie lernen, mich ohne schlechtes Gewissen zu entscheiden, weil einfach es so viele gute, kluge, lustige, fantastische, lehrreiche Bücher auf dieser Welt gibt. Genau, ich habe auch 5 Bücher herausgesucht und das fiel mir gar nicht einfach. Also ich musste dann wirklich sehr hart diese Liste kürzen und bin eher so ein bisschen danach gegangen, welche Themen mir bis heute wichtig sind. Und ich fange mal an. Also es sind 5 Bücher, auch wieder Sachbücher und Romane. Was ich immer gern gelesen und ganz viele Bücher von ihr habe ich vorgestellt in den letzten Jahren, sind die Romane von meiner Hamburger Freundin Maike Werkmeister. Gerade aktuell ist, und der Roman wandert mit ins Paket, ist erschienen, Am Himmel funkelt ein neuer Tag. Darin geht es diesmal um Zoe, die ihr vielleicht schon aus einem Vorgängerroman kennt und die zieht es für einen Job nach London. Und dann, ja, dann findet sie vielleicht die Liebe, vielleicht Freundschaft, vielleicht sich selbst. Das dürft ihr natürlich lesen. Das ist ganz in der Schreibe, die ihr von Maike schon kennt. Ich finde, sie hat sich nochmal sehr, sehr, sehr gesteigert in den letzten Jahren, denkt sehr, sehr vieles mit. Es ist ein außerordentlich vielfältiger, moderner Liebesroman wieder geworden. Und wir haben uns damals gefunden, tatsächlich über ihren ersten Roman, Sterne sieht man nur im Dunkeln. Das war 2019, also ist ungefähr so alt wie unser Podcast. Und dem zu Ehre sozusagen wandert in den Topf, Am Himmel funkelt ein neuer Tag. Dann mit dazu, was mir immer wichtiger wird, ist die Natur und sind Nachhaltigkeitsthemen. Und da ich ja will, dass ihr das auch alles umsetzt, gibt es das Sachbuch Anstiftung zum gärtnerischen Ungehorsam von Christiane Habermals. Ist auch so ein bisschen, geht in die Richtung auch so, eher so ein bisschen von Bin im Garten. Das habe ich ja auch sehr, sehr gern vorgestellt. Also eher lebensnaher Naturschutz, Nachhaltigkeit, Achtsamkeit, diese Überschriften. Und die Journalistin Christiane Habermals, die hat also sich auch irgendwann mal gedacht, also ich kann ja nicht die ganze Zeit darauf warten, dass ich irgendwann mal einen Resthof mit 20 Hektar Land habe. Ich will jetzt in der Stadt schon was tun. Und sie hat ein Buch darüber geschrieben, wie man sozusagen Guerillagärtnerin werden kann in der Stadt, wie man Inseln schaffen kann gegen das Artensterben. Und sie schreibt das mit wahnsinnig viel Fachwissen, mit Humor, mit Leidenschaft. Und es macht einem ganz, ganz viel Mut, dass man vielleicht doch in kleinen Rahmen Großes tun kann. Anstiftung zum gärtnerischen Ungehorsam von Christiane Habermals. Dann, wir bleiben in der Natur. Allerdings geht es mehr so in Richtung Nature Writing. Ein Buch, das mich sehr, sehr, sehr bewegt hat und das jetzt auch verfilmt worden ist, ist Nachtlichter von Amy Leptrow. Es geht um das Leben von Amy Leptrow, der Autorin selbst, die tatsächlich ein ganz, ganz großes Alkoholproblem hat. Und sie geht nun zur Ausnüchterung, fährt sie in ihre Heimat zurück auf die Orkney-Inseln und stellt sich da dem Entzug und auch sozusagen den Problemen, die sie in die Alkoholsucht getrieben haben. Und so eine ganz fantastische Mischung aus einem, aus eben Nature Writing, dem Leben dort auf den Orkney-Inseln, dem Kampf mit sich selbst, dem Blick auch auf die Gesellschaft, die uns sozusagen dazu bringt, Drogen zu nehmen. Wahnsinnig authentisch und ehrlich und anstrengend. Ich habe so mitgelitten, aber auch so mitgefiebert. Und ich hatte diese Frau danach so gern für das, was sie da durchmacht und wie sie es rausgeschafft hat. Deswegen ganz große Empfehlung weiterhin. Nachtlichter von Amy Leptrow. Und wer sagt, kenne ich schon, dann ist da inzwischen auch ein neuer Roman entschieden. Geht wieder um ihr Leben. Der heißt Wilde Geschöpfe. Und es bleibt in der Natur. Allerdings gehen wir von den Orkney-Inseln hier nach Hamburg beziehungsweise an die Elbe, ein Sachbuch, ein Radwanderratgeber, Radlandfluss von Alexandra Schlüter. Sie fährt mit dem Rad einmal die Elbe entlang, auf dem sogenannten Elbradweg unterwegs. Das sind knapp 1000 Kilometer, die durch 7 Bundesländer führen, stromaufwärts entlang von Cuxhaven bis zur deutsch-tschechischen Grenze. Und sie nimmt uns mit ganz, ganz vielen auch fantastischen Fotografien. Also es ist, man möchte gleich aufs Rad steigen oder mitwandern. Sie zeigt die Natur, die es da gibt, wie das auch Deutschland miteinander verbindet, dieser Fluss, was ihn ausmacht, wie die Geschichte jeweils ist, was die Orte, wie die sich entwickelt haben dazu. Wir lernen viel über die Tiere, über die Natur, die da ist, aber eben auch über uns, während man so eine Reise macht. Das hat mich auf der einen Seite natürlich begeistert, weil ich direkt an der Elbe lebe und weil das ein Fluss ist, der mir auch wahnsinnig viel gibt. Und dann auch, weil ich das Gefühl hatte, für jeden, der vielleicht gerade in einer Phase ist, wo vieles in Bewegung ist, könnte das ein gutes Buch sein, das einen mitnimmt auf diesen Weg. Radlandfluss von Alexandra Schlüter. Und ganz zum Schluss ein Buch, das ich natürlich jedem ans Herz legen möchte, das glücklicherweise auch ganz viele schon gelesen haben. Eines meiner Lieblingsthemen, Feminismus, beziehungsweise es wäre schön, wenn es nicht mehr mein Lieblingsthema sein müsste. Unsichtbare Frauen von Caroline Criado Perez, das ganz klug aufzeigt, nochmal selbst für viele, die sich mit Feminismus auskennen, dass wir hier in einer Welt leben weiterhin, die von Männern für Männern gemacht ist und wie sich das wissenschaftlich beweisen lässt, wie das Einfluss hat auf die Wirtschaft, auf die Medizin, auf die Politik, auf das Zusammenleben vor Ort, wie unsere Städte gebaut sind, wie wir in die Zukunft denken. Und also man ist abwechselnd, denkt man, toll, darüber habe ich noch nie nachgedacht, ist ja spannend, das zu erfahren. Und wie kann es eigentlich sein, dass es weiterhin diese Ungerechtigkeit gibt und niemand guckt drauf? Sie guckt drauf, Caroline Criado Perez mit Unsichtbare Frauen. Weitere Empfehlungen, die wir natürlich in die Richtung auch schon gegeben haben, Bernadine Evaristo, Roxane Gay, haben auch alle stattgefunden hier im Podcast. Und ihr Buch habe ich aber gedacht, okay, das kommt mit in meine Verschenkbox sozusagen. Ja. Dann, da haben wir, es ist alles drin, finde ich. Es ist Liebe und Unterhaltung drin. Es ist Natur drinnen. Es ist, ja, der Kampf mit für sich selbst drinnen. Es ist Wanderung drin, eine Gesellschaft, die in Bewegung ist und Feminismus. Das sind so die Themen, glaube ich, die mich immer über die letzten 5 Jahre auch in der Literatur getragen und bewegt haben.
Großartige Mischung. Ich glaube, ich bewerbe mich auch für das Paket, was du da zusammengestellt hast.
Jetzt will ich natürlich deine wissen.
Ja, hier sind sie. Mir ging es genauso wie dir. Ich habe, glaube ich, 10-mal hin und her geschoben, habe dann wieder 2 raus, andere 2 rein, habe gedacht, nee, gab es doch so viele. Okay, aber letztlich sind es diese 5 zum 5. Jubiläum geworden. Ich fange an mit einem funkelnden Abenteuer, einem prickelnden, das 1968 an einem Filmset in Brighton spielt. William Boyd mit Trio. Wirklich grandiose Unterhaltung. Es geht um eine Schriftstellerin, einen Filmproduzenten und eine Schauspielerin. Alle führen eigentlich so eine Art Doppelleben voller Geheimnisse und das, ja, explodiert alles an diesem Filmset in Brighton. Ein grandioses Abenteuer um Affären, Alkohol, Film, Sex, Betrug, exquisites Lesevergnügen, so ein bisschen Ironie dabei. Ganz tolle Unterhaltung, William Boyd, Trio. den nächsten Roman, den kennt ihr auch. Der ist in diesen 5 Jahren, long story short, auch verfilmt worden. Robert Seethaler, Ein ganzes Leben. Das ist ja wirklich so ein ganzes Leben eines Bergmenschen, eine Biografie als Roman erzählt. Hat mich sehr berührt. Es geht auch um die Natur, auch um die Berge. Man bekommt viel mit von dem harten Leben, was vor rund 100 Jahren begonnen hat in Österreich. Und dieser Mann, um den es geht, der hat wirklich, ja, wirklich schwere Aufgaben, sein ganzes Leben zu bewältigen. Aber wie er das macht und wie Seethaler das beschreibt in kurzen, reduzierten Sätzen, boah, fand ich und finde ich immer noch ein grandioses Buch. Die Schönheit und Brutalität des Lebens fängt er ein. Ein ganzes Leben. Das ist mein 2. Lieblingstitel. Dann Julia May Jonas, eine amerikanische Autorin mit Vladimir. Die hatte das Pech, dass das Buch vor gut zwei Jahren erschienen ist, kurz vor dem brutalen Angriff von Russland auf die Ukraine und deswegen der Name Vladimir nur ungute Assoziationen geweckt hat. Aber das ist ein großartiger Roman, der alles, was Frauen und Männer heute beschäftigt, auffängt. Also Machtmissbrauch, Liebe, Sex, Generationen- und Geschlechterkonflikte, das Älterwerden. Ganz, ganz toll geschrieben. Die Ich-Erzählerin, eine Literaturprofessorin an einem kleinen US-College, die berichtet schonungslos, selbstironisch von ihren Gefühlen. Sie verliebt sich in einen Kollegen, Wladimir heißt er. Und was daraus entsteht, ist klug, witzig, packend, spannend, finde ich ganz, ganz toll. Und das Hörbuch hat Schauspielerin Martina Gedeck gelesen. Und das habe ich geliebt, auch nochmal zu hören. Julia May Jonas, Vladimir. Mein 4. Buch, eigentlich als Kinderbuch verkauft. Ich finde aber, das ist ein Familienbuch. Ja, wirklich, für die ganze Familie, auch für Erwachsene. Sven Gerhardt mit Minna Melone. Eine coole, sympathische Wanderratte kommt in den Wald und berichtet den anderen Tieren die Abenteuer ihres Lebens. Und wie sie das macht, das ist einfach zauberhaft, wunderbar. Eine Geschichte über die Magie von Fantasie, über die Tradition des Erzählens. Sagenhaft schöne Illustrationen von Mareike Amasken sind auch noch dabei. Ein positives Buch, was wirklich Lust aufs Leben und Erzählen macht. Sven Gerhardt, Minna Melone, mein 4. Tipp. Ja, und der letzte in dem Jubiläumspaket kommt aus Schottland von Sarah Hall. Wie wir brennen, heißt der Roman. Der ist ziemlich intensiv. Da brennt alles. Holz brennt, Liebe brennt, Krankheiten und Erinnerungen brennen. Es geht um eine Bildhauerin, die sehr erfolgreich war, jetzt krank ist, wahrscheinlich sterben wird und nochmal so Fazit zieht. Und ich fand das einen sehr elementaren, reichhaltigen Roman. Bildstark, ausdrucksstark, große Gefühle, aber zum Glück nicht ausschweifend. Das sind nur so 300 Seiten. Also das hat sie wirklich sensationell gemacht. Sarah Hall. Und das, ja, war mein Geschenkpaket. Das sind meine 5 Jubiläumstitel.
5 Titel, die sich mit meinen, finde ich, ja sehr, sehr gut ergänzen. Aber ihr könnt nur eines davon gewinnen. Also wie läuft das jetzt ab? Ihr schreibt eine Mail an podcast@penguinrandomhouse.de. Die Mailadresse steht dann auch nochmal in den Shownotes. Bis 31.05.2024. Wir verlosen jeweils 3-mal das Paket von Günther und das Paket von mir. Also 6 von euch können was gewinnen. Und ihr schreibt einfach in die Mail, welches der Pakete ihr haben wollt und warum. So, es wird ausgelost. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr vielleicht auch noch an uns mitschickt, weiß ich nicht, wie lange ihr uns hört, warum ihr uns gerne hört. Vielleicht habt ihr auch irgendeine Anekdote zum Podcast zu erzählen. Das könnt ihr entscheiden. Also davon ist das nicht abhängig. Einfach, dass ihr sozusagen dann auch sagt, welches der Pakete ihr gerne hättet. Und dann wird ausgelost. Und dann werdet ihr im Juni informiert, wer es bekommt. Das sind natürlich, das muss man sagen, vielleicht um es noch ein bisschen attraktiver zu machen, es sind jetzt nicht unsere abgeflatterten Exemplare aus den letzten 5 Jahren. Die wollen wir ja behalten, auch weiterhin, sondern ihr bekommt natürlich vom Verlag neue zur Verfügung gestellt, also keine Sorge. Und dann bekommt ihr sie ja rechtzeitig vielleicht zu eurem Sommerurlaub. podcast@penguinrandomhouse.de. Und ja, wir schenken euch auch in Zukunft, hoffe ich, viele, viele weitere Buchtipps. Und falls ihr Lust habt, wenn ihr uns zum Anlass sozusagen der 100 Folgen und der 5 Jahre irgendwo noch eine Bewertung hinterlasst, dann freuen wir uns natürlich auch. Und es hilft natürlich auch beim Weitermachen, ne?
Ich dachte jetzt, du sagst, es hilft beim Gewinnen, aber das machen wir jetzt nicht.
Nee, das muss man ganz klar sagen. Nein, also damit hat es wirklich nichts zu tun. Da reicht es einfach, die Mail zu schreiben. Aber es ist einfach schön. Also das lesen wir uns natürlich auch durch. Oder wenn eine Mail kommt, dann schicken wir uns die hin und her. Oder wenn wir wo eine Bewertung sehen. Also da freuen wir uns einfach weiterhin auch sehr, weil es natürlich am Anfang kriegt man immer ganz, ganz viele Rückmeldungen. Und jetzt hat es ein bisschen so nachgelassen. Vielleicht habt ihr Lust, das zu verändern, wenn ihr nach dieser Stunde noch mal 5 Minuten Zeit habt.
Ganz genau. Und ich drücke euch die Daumen. Ja, das war es dann auch schon mit der Jubiläumsfolge 5 Jahre Long Story Short. Carla, danke, dass wir uns so intensiv mit unserer eigenen Vergangenheit beschäftigen konnten hier. Und du bist in 2 Wochen wieder da mit dem Buchclub.
Genau, den gibt es ja inzwischen sozusagen auch neu, aber auch schon eine ganze Weile, weil ihr glücklicherweise gutes Feedback gibt, sowohl in den Zahlen als auch in den Rückmeldungen. Und in 4 Wochen dann wieder mit Günther. Wie gesagt, nochmal alle Infos natürlich zu den heutigen Büchern als auch zum Gewinnspiel. Die gibt's in den Shownotes und auf longstoryshort-podcast.de.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lest die Klappentexte und fragt eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort.
Wie gesagt, wir freuen uns, wenn ihr uns Bewertungen gebt und Feedback jeder Art, entweder per Mail, auf Social Media oder auf den Plattformen. Und ganz, 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 ganz großes Dankeschön für 5 Jahre durchhalten, mitfiebern, für Rückmeldungen geben, für dranbleiben. Vielleicht habt ihr uns auch gerade erst neu entdeckt, für einfach Teil dieser großartigen Literaturbranche zu sein. Manchmal fühlt sich das sehr einsam an, wenn man irgendwo sitzt und liest oder wenn man diese Aufnahmen macht. Und aber zu wissen oder auch in den Zahlen zu sehen, dass ihr uns mitnimmt in diese Welt, das ist einfach ein ganz, ganz großes Dankeschön und das wollen wir natürlich auch zurückgeben. Vielen Dank.
Genau, das ist einfach wunderschön. Und auch nach 5 Jahren ist Long Story Short natürlich eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe.
Happy Reading!